Was hat das für Konsequenzen? Also was ist die Diskriminierung für ein Kind, nur über einen Elternteil abgesichert zu sein? Was hat das für reale Konsequenzen?
Es ist halt auch neben diesen ganzen alltagspraktischen Geschichten, ne, dass dann eigentlich immer nur die Person mit Sorgerecht Dinge unterschreiben kann. Also in unserem Fall ist es ja zum Beispiel so, dass nur ich das Sorgerecht habe und ich schreibe dann auch bei jedem Arztbesuch zum Beispiel eine Vollmacht für die anderen beiden Eltern. Falls die das sehen würden in der Arztpraxis, dass dürften die nicht einfach mit einem quasi fremden Kind, weil sie haben ja auf dem Papier nichts mit dem Kind zu tun, da jetzt zum Impfen kommen oder so. Und es ist natürlich auch eine Frage der rechtlichen Absicherung, wenn der einen Person mit dem Sorgerecht dann irgendwas passieren würde, dann würde das Familiengericht erstmal entscheiden, was dann mit dem Kind ist.
Genau, und finanziell halt auch. Also nicht nur, dass dann dem Kind das Kind dann weiße ist auf dem Papier, wenn der Person, die das Sorgerecht hat, was passiert und einfach keine Eltern mehr zugeordnet ist, obwohl es noch Eltern hat, eins oder mehrere weitere, dass halt auch es dann finanziell nur einfach abgesichert ist. Und in Bezug auf Erbsachen oder auch sonst, also dass es dann sozusagen viel prekärer dasteht als Kinder, die in Hetero-Konstellationen, egal ob die jetzt verheiratet sind oder nicht, hineingeboren werden.
Was ich an der Stelle gerne nochmal ergänzen würde, also wir sind ja wirklich nicht die ersten und einzigen Personen, die dieses Problem haben und natürlich sagen, das ist total diskriminierend, die aktuelle rechtliche Situation. Es gibt No Adoption, das ist eine Initiative von mehreren lesbischen Müttern, die sich schon auch vor Jahren zusammengetan haben und gesagt haben, es ist einfach nicht tragbar, dass wir unsere eigenen Kinder adoptieren müssen. Und da jetzt gerade beim Bundesverfassungsgericht Klagen eingereicht haben, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, sie entscheiden das jetzt erstmal nicht, sondern sie wollen der Politik da nicht zuvorkommen. Also es hängt quasi zwischen juristischer und politischer Ebene fest, dieses Thema.
Und politisch gab es jetzt ja auch Pläne während der Ampelregierung, Reformen des Abstimmungsrechts zu machen. Vielleicht können wir darauf ein bisschen eingehen. Wie sahen die Reformpläne aus und was ist daraus geworden mit dem Bruch der Ampel?
Also das wurde sozusagen dem Justizministerium erstmal zugeteilt, dieses Thema, nicht dem Familienministerium, also wie man auch denken könnte. Das heißt, es lag bei der FDP, bei Marco Buschmann. Und ganz am Anfang im Koalitionsvertrag sah das sozusagen, wie bei vielen anderen Themen, ja auch noch am progressivsten oder erfreulichsten aus und wurde dann im Laufe der Zeit immer weiter abgespeckt oder ging sogar in konträre Richtungen. Und ein Problem war, dass es einfach zeitlich immer weiter geschoben wurde. Also dass es dann erstmal hieß, Anfang des neuen Jahres sozusagen, nach den letzten Wahlen, gibt es Vorschläge, dann wurde das auf Mitte des Jahres geschoben, dann irgendwie ist da immer noch nichts passiert, dann gab es irgendwann so ein Eckpunktepapier, das auch einen Zeitplan drin hatte, der wurde auch nicht eingehalten und dann hieß es irgendwann im Oktober, jetzt 24, da kam dann auch ein Gesetzentwurf, da wird dann sich getroffen Ende Oktober und darüber beraten und entschieden und da kam dann der Bruch der Ampelkoalition zuvor. Also so nochmal zu den Rahmenbedingungen, es wurde die ganze Zeit schon geschoben und recht stiefmütterlich behandelt. Und da war einerseits die Idee, die Stiefkindadoption ganz abzuschaffen für lesbische Paare oder solche, die die Regelung für sich nutzen. Das heißt, dass einfach das genau gleich wäre wie für die Heterokonstellation, wenn die beiden Mütter oft oder Elternteile verheiratet sind, wäre einfach automatisch beide Elternteile und wenn nicht, würde die andere Person diese Anerkennung, einfach diese eine Unterschrift leisten und dann Mutter oder Elternteil werden. Genau, vielleicht so zu dieser einen Seite. Ich weiß nicht, ob du was nochmal sagen wirst zu der Mehrelternschaft, Ronja?
Ja, also eigentlich war die Hoffnung oder es wäre toll gewesen, wenn da einfach dieses Dogma von ein Kind kann nur zwei Eltern haben, aufgehoben geworden wäre. Aber das war dann nicht so. Ne? Also die haben dann gesagt, nee, wir halten weiterhin daran fest, ein Kind kann nur zwei rechtliche Eltern haben, aber wir lassen eben die Möglichkeit offen, dass dann bis zu zwei weitere Personen so ein kleines Sorgerecht bekommen können. Kleines Sorgerecht bezieht sich halt so auf so Alltagsangelegenheiten und jetzt nicht so die größeren Lebensentscheidungen oder Vermögensverwaltung vom Kind, wie das sonst ja Personen mit Sorgerecht eigentlich haben. Insofern war das jetzt für uns so ein, natürlich so ein Kompromiss, aber es wäre schon mal besser gewesen als jetzt, wo wir einfach keine Möglichkeit haben, alle drei irgendwie als Eltern aufzutauchen auf dem Papier.
Vielleicht noch kurz zu den Sachen, die dann problematisch wurden, Kompromisse eingegangen wurden und dann unter anderem ja so eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, Väterlobby da auch noch sich mit eingemischt hat, was sie gerne hätten. Und deswegen wurde das dann auch insofern aufgeweicht, dass zum Beispiel Samenspender, also private Samenspender, so ist es bei uns jetzt auch die Schwangerschaft zustande gekommen, dass wir einen privaten Samenspender hatten, der dann auch noch eine komplizierte Rolle hat in diesem Stiefkind-Adoptionsverfahren, dass der auch mit notariell beurkunden lassen muss, dass er dann verzichtet oder zustimmt zu der Adoption und so, dass die behandelt werden wie biologische Väter und in ihren Rechten gestärkt werden sollen. Das heißt, dass die dann auch so Umgangsrechte geltend machen können und so weiter. Also es ist eh teilweise so ein bisschen so, dass es so von der Rechtsprechung in die Richtung ging, so Spendern, die sich anders überlegt haben, dann Umgangsrechte einzuräumen. Aber da war es dann, dass sie noch mal mehr gestärkt werden sollten und auch so Einspruchsrechte haben und so, was ja dann sehr problematisch ist und einfach überhaupt nicht das trifft, Samenspender gleich zu behandeln wie andere biologische Väter, die sich zum Beispiel erst nicht kümmern wollten und dann doch oder so. Und auch so Unterhaltsregelungen, die Väter darin stärken wollten, was dann das grüne Familienministerium blöd fand, weil das befürchtet hat, dass alleinerziehende Mütter dadurch benachteiligt werden. Und es wurde mit so einer Regelung verknüpft, also in dem Gesetzentwurf, es gab ja das Gesetz an für sich nicht, mit das, so eine rassistische Regelung, dass wenn zwei Menschen unterschiedliche Aufenthaltstitel haben, also einen sehr viel besseren als einen anderen, dass dann so der Generalverdacht besteht, dass die sozusagen eine Scheinehe haben, um den Aufenthalt zu erschleichen. Und dass da dann ganz besonders geprüft wird und hingeguckt und es ganz schwierig wird. Und das sollte alles zusammengepackt werden in diesen Gesetzentwurf, was dann irgendwie, ja, einerseits die Sache an sich, familienrechtliche, diese Gleichberechtigungsanliegen schwächt, weil dann doch wieder beschnitten wird an Rechten und andererseits genau dann noch das in Zusammenhang gebracht wird mit so einer rassistischen Gesetzgebungspraxis. Also dass dann wieso die queeren Familien den Deal akzeptieren müssen, dass wenn sie ihre Rechte gestärkt werden, dann wird im Zuge dessen die von Familien oder Paaren mit unterschiedlichen Aufenthaltstiteln werden dann geschwächt.
Ach, das ist natürlich eine sehr unschöne Situation.
Ja. Ja. Was da auch noch im Gesetzentwurf mit drin war, und ich muss gestehen, ich habe es einfach wirklich nicht verstanden, weshalb und wie genau, aber also da sollte ja auch mit dieser Kategorie biologisches Geschlecht gehandhabt werden, ne? Also dass quasi bei trans- oder nicht-binären Elternteilen dann das biologische, also das Geburtsgeschlecht in der Geburtsurkunde des Kindes noch mit drin steht, was natürlich auch einfach diskriminierende Scheiße ist. Und diese ganzen Personen, die jetzt quasi die juristische also politische Prozessführung machen mit No Adoption, die waren da halt auch überhaupt nicht berücksichtigt, weil die wären dann trotzdem noch nach altem Recht verhandelt worden bei Gericht und hätten auch ihre Prozesskosten nicht erstattet bekommen, auch wenn quasi dieses Gesetz dann gekommen wäre. Und das ist natürlich auch was so gar nicht geht, weil die ja total wichtige Vorarbeit leisten.
Genau, bei den No-Adoption haben die sozusagen aktivistisch verzichtet auf diese Stiefkindadoption und leben in dieser prekären Situation, dass nur eine Person Elternteil ist, aus sozusagen so einer Protesthaltung. Ich adoptiere nicht mein eigenes Kind und klage gegen diese Regelung. Und angenommen, die würden gewinnen, dann bräuchte es natürlich eine Rückwirkungsregelung, dass die dann automatisch Eltern werden und nicht, dass die dann, nur weil sie sich aktivistisch eingesetzt haben, dann durchs Raster fallen und man so ist, ja, Pech, hättet ihr halt mal früher adoptieren müssen.
Ich habe mich gerade noch gefragt, um schwule Männer geht es jetzt ja in dem Gesetz eigentlich gar nicht. Seht ihr da auch irgendwie eine Möglichkeit, dass das in einem neuen Gesetz mit eingearbeitet werden könnte?
Also im Abstammungsrecht nicht so leicht, weil es da geht es dann um dieses, wer gebärt ein Kind und genau, das natürlich können schwule Transmänner in einer schwulen Beziehung, aber da die dann jetzt wieder so mit diesem biologischen Geschlecht teilweise arbeiten, in Anführungsstrichen, das ist ja auch so ein Kampfbegriff, aber oder sehr, weiß nicht, ideologisch aufgeladener Begriff vielleicht.
Ja.
Es ist schwierig, das im Abstammungsrecht zu regeln. Auf die könnte natürlich, also trifft die Stiefkindadoptionsregelung auch zu im Zweifel. Also es kann zum Beispiel, wenn einer der Partner aus der schwulen Beziehung ein Kind schon hat, dann kann der Partner das adoptieren. Aber man kann das natürlich nicht so nutzen wie in den lesbischen Paaren, dass das Kind dann in die Beziehung reingeboren wird. Die hätten für diese Mehrelternregelung, das wäre natürlich so, wie das zum Beispiel in Kanada geregelt ist, dass das oft dann von schwulen und lesbischen Paaren genutzt wird, dass man einfach 4 Eltern eintragen lassen kann. Und dass das wäre sozusagen, wenn es die Regelung gäbe, dass es mehr als 2 Eltern geben könnte, dass dann das auf jeden Fall auch einen Vorteil für schwule Männer oder Paare hätte sein können. Also entweder als Einzelpersonen mit zum Beispiel 2 einem lesbischen Paar oder sowas oder als Paar dann sich direkt mit eintragen lassen.
Ja, also ich glaube, bei den Konstellationen, wo es nur 2 Väter gibt, also nicht mehr Personen, die Eltern werden wollen, ist noch die juristische Hürde, dass da ja dann auch zum Teil so Leihmutterschaft mit reinspielt, was nochmal ein ganz anderes juristisches Feld ist, ne? Also irgendwie kommen da so viele juristische Themen zusammen und die hängen auch zum Teil zusammen und zum Teil wurden sie halt auch einfach vom Justizministerium irgendwie zusammengepackt, obwohl man sie auch einzeln irgendwie hätte reformieren können. Ja. Und also ich glaube, bei so vielen Gesetzesreformen ist halt wirklich das Problem, dass einfach die Betroffenen und auch die ExpertInnen, die sich da tagtäglich damit auseinandersetzen, halt nicht, überhaupt nicht oder nicht ausreichend gehört werden. Also jetzt bei der Reform, bei dem Reformentwurf vom Abstammungsrecht, ich meine, da gibt es ja queere Verbände, den Deutschen Juristinnenbund, einen Haufen Leute, die sich da seit Jahren damit auseinandersetzen und gute und sehr detaillierte Vorschläge gebracht haben, die dann aber nicht eingeflossen sind. Und das ist ja bei anderen Gesetzen auch so passiert.
Dann können wir an dem Punkt mal auf eure Forderungen eingehen. Wie würde so ein Gesetz denn nach eurer Vorstellung aus gut aussehen? Oder was fordert ihr in der Petition?
Ja, also die Forderung wäre eigentlich, dass diese, dass es nicht nur 2 Eltern für ein Kind geben darf, sondern mehr als 2, zum Beispiel 4 Eltern. Also diejenigen, die auch wirklich verbindlich Verantwortung für ein Kind übernehmen, dann auch ein volles Sorgerecht bekommen und nicht nur so einen fadenscheinigen Kompromiss mit kleinem Sorgerecht. Und dass natürlich diese diskriminierende Praxis von der Stiefkindadoption aufhört. Also Menschen unabhängig vom Geschlecht einfach mit einer Unterschrift das Sorgerecht bekommen und die rechtliche Elternschaft.
Eigentlich ganz einfach.
Ja, also ja. Man könnte meinen, es wäre einfach, genau. Aber da sind ja wirklich, das haben wir ja gerade beschrieben, es sind ja noch so viele Details drin, die da einfach nicht in eine gute Richtung gehen mit dieser rassistischen Konnotation von dem Aufenthaltsgefälle bei Eltern und so. Das müsste da natürlich alles raus. Und wie gesagt, da gibt es sehr, sehr gute Vorschläge von queeren Verbänden und dem Deutschen Juristinnenbund. Das kann man auch alles nachlesen, haben wir auch als Quellen in unserer Petition drin. Also das müsste einfach mit einbezogen werden.
So, seht ihr gerade noch eine Chance, dass an dem Gesetz im Moment weitergearbeitet wird, oder worum geht es im Moment noch?
Ich glaube, wir haben uns verabschiedet, dass das realistischerweise passieren wird, dass dieses Gesetz noch bis zu den Wahlen verabschiedet wird. Und nach den Wahlen, wenn wir uns die Prognosen angucken, mit der CDU wird da nichts zu machen sein. Also da haben sich auch natürlich CDU-PolitikerInnen immer wieder hervorgetan und so tolle Kommentare gebracht wie: ein Kind ist doch kein Vertragsgegenstand. Also um quasi zu deklarieren, dass diese Reformvorschläge dem Kindeswohl widersprechen. Und wir sagen halt, es ist das Gegenteil natürlich der Fall. Es ist bessere Absicherung für Kinder. Genau, also mit der CDU wird da nichts passieren. Und wie das juristisch weitergeht, ist unklar, weil das Bundesverfassungsgericht da ja auch gerade nicht weiter dran arbeitet. Ich glaube, das realistische Ziel ist gerade einfach Aufmerksamkeit für das Thema im Wahlkampf und danach und auch so Bildungsarbeit, weil viele Personen, gerade wenn sie in Kleinfamilien leben, wissen das nicht. Auch mit der Stiefkindadoption.
Das finde ich das Erstaunlichste, dass alle Leute, die das mitbekommen, und da würde ich auch sagen, teilweise auch nicht nur in so einer queeren oder linken Bubble, das nicht wissen, erstens, und zweitens darüber sehr schockiert sind und einfach der Meinung waren, mit der Einführung der Ehe für alle, in Anführungsstrichen, wäre die Gleichstellung auch in dem Bereich Familiengründung oder sowas passiert. Also jetzt in Bezug auf so lesbische Paare. Bei Mehrelternschaften habe ich das Gefühl, dass viele Leute das einfach generell nicht so auf dem Schirm haben. Andererseits ist es ja auch sehr praxisunabhängig von jetzt so Konstellationen wie bei uns, die sich bewusst dafür entscheiden, dass es in vielen Patchwork-Konstellationen auch einfach Mehrelternschaften gibt oder viele Leute einfach Verantwortung übernehmen für das Kind. Das ist eigentlich gar nicht so, es klingt vielleicht für manche Leute erstmal so, oh krass, mehrere Eltern, aber ich glaube, oft ist es faktisch ja auch so ganz unabhängig von queeren Lebensrealitäten auch. Und das ist, glaube ich, das finde ich das Erstaunlichste auch jetzt im Kontakt mit Hebammen oder was auch immer, dass die Leute so überrascht und schockiert sind und das nicht auf dem Schirm haben und dass ich das Gefühl habe, eigentlich sind sich sehr viele Leute sehr einig, dass sie das blöd finden, dass es ungerecht ist. Und deswegen würde ich auch denken, öffentliche Meinung das ins Bewusstsein wieder rücken und dann am ehesten ja Druck auf die Gerichte machen. Weil natürlich darf das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht auf ewig diese Verfahren verschleppen. Also die sind da ja anhängig, das sind mehrere. Und die wurden auch von niedrigeren Gerichten vorgelegt, weil die niedrigen Gerichte sich alle der Meinung waren, bei diesen Klagen von No Adoption, dass das verfassungswidrig ist. Und die haben sogar vorgelegt, dass nicht mal die Leute haben Verfassungsbeschwerde gemacht, sondern die Richter in unteren Instanzen waren schon der Meinung, ja, das geht gar nicht, legen wir vor. Und das heißt, wenn es im öffentlichen Bewusstsein ist als Thema, diese Ungerechtigkeit, dann ist zumindest meine Hoffnung, auch wenn ich sie überhaupt nicht in die Politik gerade habe und schon vielleicht gar nicht in Merz oder die CDU generell, auch nicht die FDP, dass die dass es dann gerichtlich die gezwungen werden, wie es bei der Ehe für alle auch war. Oder bei so dem Geschlechtseintrag oder unterschiedlichsten queeren Vorstößen im Familien- und Abstammungsrecht.
Ja. Danke für das Interview. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, die ihr gerne hinzufügen möchtet?
Ich glaube, ich würde mir einfach insgesamt mehr Aufmerksamkeit für das Thema wünschen. Und also, was ich häufig habe im Alltag, ist, dass Menschen schon, ich sag mal, neugierig interessiert an unserer Familiensituation sind. Und wir kennen das ja schon jetzt seit Jahren. Also wir rechnen diese Bildungsarbeit, die wir quasi da immer leisten, mit ein. Aber man hat dann natürlich auch nicht immer Bock, seine komplette Familiengeschichte irgendwelchen unbekannten Menschen zu erzählen. Also manchmal fühlt sich das dann schon auch an wie im Zoo. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da so ein breiteres Bewusstsein passiert, dass das jetzt nicht irgendwelche nischigen Themen von so ein paar crazy Familien sind quasi, sondern so elementare Grundrechte von vielen Menschen, wo es einfach wichtig wäre, dass wir uns da gemeinsam dafür einsetzen, dass da was passiert.
Ja, und vor allem die Kinder halt auch im Blick, dass es so irgendwie niemandem daran gelegen ist, dass die in so rechtlich prekäre Verhältnisse gezwungen werden.
Ja.
Und halt ungleich behandelt werden gegenüber den anderen Kindern.
Ja.